Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Tja, schauen wir mal. Willkommen zur August-Sendung von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Mein Name ist Reinhold Thiel und unser Thema heute ist das Programm der 22. Ulmer Friedenswochen 2026. Im Studio begrüße ich dafür das aktive Orga-Team der Ulmer Friedenswochen, die in den letzten Monaten ganz schön gewirbelt haben, dass das ganze Programm auf die Beine kommt. Ich begrüße Eva Nimrich von der Ulmer Friedenswerkstatt und der Ulmer Friedensmahnwache. Hallo Eva.
Hallo.
Und ich begrüße Lothar Häusern vom Verein Ulmer Weltladen und Ulmer Netz für eine andere Welt. Hallo Lothar.
Hallo Reinhold.
Und last not least, ich begrüße auch den Mann im Hintergrund für die heutige Studiotechnik, Hans Schweiger. Danke, dass ihr alle da seid. Ja, die Ulmer Friedenswochen dauern auch 2026 wieder durch den ganzen September an. Es haben sich wieder 30 Gruppen zusammengefunden, alle aus der Region. Und alle zusammen haben wieder 36 verschiedene, vielfältige Aktionen organisiert. Und das Besondere, alle Gruppen agieren überparteilich, sind unabhängig. Alle Gruppen haben sich zusammengefunden, trotz unterschiedlicher weltanschaulicher Grundlage. Und alle Gruppen sind aber trotz aller Verschiedenheit in einem Punkt einig, nämlich dass Frieden nur durch Zusammenarbeit und auf gewaltfreien Weg erreicht werden kann. Und genau das erscheint mir wichtiger denn je in einer Zeit, in der das Bemühen um Gewaltfreiheit eher als blauäugig dargestellt wird und in einer Zeit, in der Konflikte offenbar nur noch mit Waffengewalt ausgetragen werden. Ja, ich leite mal über zu Lothar. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen noch für unsere Hörer, aber die meisten kennen dich ja, du bist ein bekannter bunter Hund. Aber mit der Frage, warum machen wir das Ganze eigentlich?
Reinhold, ich gehe mal davon aus, dass du bunter Hund positiv gemeint
natürlich,
hast.
Natürlich, nur.
Ist ja immer so eine schillernde Formulierung.
Nein,
natürlich unter uns nicht. Ja, du hast in gewisser Weise schon die Vorlage gerade geliefert, was auch so die Grundlagen der Zusammenarbeit sind. Hier bei uns in den Friedenswochen, in unterschiedlichen Gruppierungen, die Friedenswochen tragen. Und ich kann dazu nur sagen, was erleben wir denn zurzeit? Großes Fragezeichen. Wir erleben das Gegenteil von dem, was uns wiederum als unterschiedliche Friedensgruppen von Bedeutung ist und was wichtig ist. Ich will nur mal ein paar Themen nennen, die immer wieder motivieren, jedes Jahr erneut zu sagen, es ist unheimlich wichtig, dass wir genau diese Veranstaltungen auf die Beine stellen, dass die unterschiedlichen Gruppen unterwegs sind. Was erleben wir? Eine weitere Zertrümmerung, anderes kann ich das nicht nennen, des Völkerrechts. Wir erleben genau das, was, es war mal eine Tugend, es war mal eine rechtlich extrem wichtige Geschichte, nach den Erfahrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts tatsächlich völkerrechtliche Regelungen zu haben. Konzentriert natürlich in den Vereinten Nationen, aber auch in vielen anderen Verträgen, in vielen anderen Statuten. Völkerrecht ist ein zentrales Element. Wie gesagt, wir erleben zurzeit die Zertrümmerung dessen, was davon noch übrig geblieben ist. Was gut dazu passt, wir erleben eine hemmungslose Macht- und Interessenpolitik. Ich sage nur mal als ein paar wenige Beispiele das, was sich im Januar in Venezuela abgespielt hat. Das heißt, ein US-Überfallkommando, das in Venezuela einmarschiert und unter anderem den Präsidenten dieses Landes, einschließlich seiner Ehefrau, wie soll ich das nennen, kidnappt, außer Landes bringt, in die USA entführt. Und das ist völkerrechtlich übrigens no go, also unabhängig von vielen anderen Geschichten. Es ist von dem jetzigen US-Präsidenten eine Politik ganz offensiv in Bewegung gesetzt worden, die unter dem Begriff Don-Roe-Doktrin formulieren. Ein Zusammenhang und zusammengeschweißtes Wort aus Monroe-Doktrin aus dem frühen 19. Jahrhundert, eine US-Leitlinie zu sagen, es dominieren die US-Amerikaner auch gegenüber dem restlichen Amerika. Und Don wegen Donald Trump. Er hat eindeutig formuliert, vor dem Hintergrund von Venezuela, vor dem Hintergrund von Kuba, zentral sind die Interessen der US-Amerikaner, auch bezüglich Mittel- und Südamerikas. Das ist eine der Marschrouten, ich sage es nochmal unter dem Begriff hemmungslose Macht- und Interessenpolitik. Wir haben die weiter andauernden Kriege, ich will nur mal drei davon nennen, die Ukraine, Jemen und den Sudan. Wir haben im buchstäblichen Sinne des Wortes einen Krieg gegen Menschen auf der Flucht. Auch das sind kriegerische Zustände. Auch da haben wir die Aushebelung von rechtlichen Statuten, rechtlichen Vereinbarungen. Die europäische Asylpolitik in Kooperation mit der deutschen Asylpolitik spricht dem Hohn. Wir haben die Handlungsunfähigkeit in weiten Teilen. Das hat was mit der Konstruktion des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu tun. Wir haben mehr oder weniger eine Handlungsunfähigkeit der Vereinten Nationen, die auch wirklich buchstäblich bewusst ausgehebelt worden ist. Wir haben eine Inflationierung von Doppelstandards. Auf der einen Seite wird von völkerrechtswidrigen Angriffskriegen sicher zu Recht gesprochen. Und auf der anderen Seite tun diejenigen, die die anderen denunzieren als völkerrechtswidrig, genau das. Und auch da haben wir Doppelmoral, Doppelstandards. Und wir haben eine deutsche Politik, die offensichtlich dem, also ich will jetzt mal extrem vorsichtig sein, nichts entgegenzusetzen hat, sondern im Gegenteil dem auch noch Tür und Tor aufmacht. Wir haben eine Bundesregierung, die offensichtlich, und die Bundesrepublik Deutschland ist ein Faktor in dieser Welt. Sie ist nicht irgendwie, ohne denen so nahe zu treten, es ist nicht San Marino, es ist auch nicht Andorra, sondern es ist die Bundesrepublik Deutschland mit all ihrem Gewicht, was völkerrechtliche Systeme angeht, was völkerrechtliche Mechanismen angeht. Die Bundesrepublik Deutschland in Gestalt ihrer Regierung spricht vor dem Hintergrund der Entführung des venezolanischen Präsidenten zum Beispiel von der Komplexität der Verhältnisse. Das sei komplex, da könnte man sich noch nicht entschieden dazu äußern. Da ist überhaupt nichts komplex, Reinhold, sondern es sind klare völkerrechtliche Verstöße. Und das sind so die Hintergründe von dem, in kurzen Worten gefasst, man könnte wahrscheinlich noch 20 weitere nennen, aber das sind so die Hintergründe, weshalb es mich und ich denke auch andere enorm motiviert zu sagen, wir haben auch mit diesen Ulmer Friedenswochen, auch wenn es nur ein kleiner Tropfen auf einem sehr heißen Stein ist, aber wir haben da eine Bedeutung, nämlich genau diese Geschichten immer wieder zum Thema zu machen und sie nicht irgendwie achselzuckend und wie selbstverständlich zur Kenntnis zu nehmen. Naja, so sind halt die Verhältnisse. Von daher motiviert es sehr, offensichtlich nicht nur uns als Verein Ulmer Weltladen, als Ulmer Netz für eine andere Welt, als Friedenswerkstatt oder wen auch immer, sondern viele andere Gruppen auch, zu sagen, hey, es gibt eine Bedeutung, genau das auch immer wieder zum Gegenstand öffentlicher Debatten zu machen und zum Gegenstand öffentlicher Kontroversen und öffentlicher Auseinandersetzung. Wenn nicht wir, sage ich mal, nicht nur rhetorisch, wer denn sonst? Wir erleben sonst nicht gerade zuhauf Veranstaltungen, Aktivitäten, die sich genau mit dem, was ich jetzt versucht habe, so anzureißen, tatsächlich öffentlich auseinandersetzen.
Ha. Ja, wir sind gut. Ja.
Sollte das die Botschaft sein, dann kann ich dem nur zustimmen, genau.
Ja, ich denke schon, wir sind gut, auch in dem Sinne, dass wir überregional wahrgenommen werden, manchmal sogar mehr als in der Region selbst. Das ist meine Erfahrung, die ich in vielen verschiedenen Feedbacks auch bekomme.
Also nicht, Reinhold, glaube ich, nicht nur in Selbstüberschätzung, weil man sich selbst ja oft in so einer wichtigen Position sieht. Es ist auch bundesweit in der Intensität, was du gerade andeutest, in der Intensität tatsächlich ein Beispiel. Also wie man so etwas auch betreiben kann, nämlich dieses Thema immer und immer wieder öffentlich kontrovers zu diskutieren.
Ja, Und das sehe ich auch so. Und wir wollen heute, und das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das Programm von diesen Friedenswochen und von diesen vielen verschiedenen Aktivitäten auch im Einzelnen ein bisschen nahebringen und vorstellen wollen. Doch bevor wir da jetzt ins Einzelne Eingemachte gehen, würde ich vorschlagen, wir fahren jetzt mal ein Stück Musik. Und zwar kommt
wir haben jetzt, mitgebracht ein Klassiker aus den späten 60er Jahren. Das war die Zeit übrigens auch von Kriegen, zum Beispiel des Vietnamkrieges. Und wir haben mitgebracht ein Stück von Buffalo Springfield, For What It's Worth. Das ist auch eine der Hymnen geworden, letztendlich für die US-amerikanische Friedensbewegung damals in Sachen Krieg in Vietnam.
Come on.
Come on.
Ja, das war Buffalo Springfield und willkommen in der August-Sendung von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Und unser Thema heute ist das Programm der Ulmer Friedenswochen 2026, die demnächst starten werden. Und wir wollen jetzt, nachdem wir den allgemeinen Teil gehört haben, so ein bisschen ins konkrete Einzelne gehen. In der nächsten Woche starten wir schon mit den ersten beiden Veranstaltungen. Das ist die Ulmer Friedensmannwache und es ist die Gedenkveranstaltung Denkmal. Und die Organisation von beiden Veranstaltungen hat auch Eva Nimlich unter sich, die bei uns heute Studiogast ist. Eva Nimlich, erzähl doch ein bisschen was von dir. Wer bist du überhaupt?
Hallo, ja, ich heiße Eva Nimrich. Ich bin selber Mitglied in der Friedenswerkstatt. Die Friedenswerkstatt ist auch entstanden aus den Friedenswochen 2022. Seither gibt es die Friedenswerkstatt. Und ich bin seit 2022 eine der Mitinitiatorinnen der Ulmer Friedensmannwache. Also seit November 2022 stehen wir jeden Mittwoch. Jetzt bin ich natürlich schon mittendrin im Programm. Jetzt habe ich gar nicht so viel zu mir gesagt. Ich kann noch sagen, ich bin noch in der Stolperstein-Initiative Ulm ehrenamtlich tätig. Genau, das ist das, was mich friedenspolitisch beschäftigt. Und dann fange ich doch gleich an. Wir fangen gleich am Mittwoch, am 2. September an mit der Ulmer Friedensmahnwache. Seit November 2022 stehen wir jeden Mittwoch von 17 bis 17.30 Uhr beim Berblinger Brunnen. Und wir stehen da, ja, das fing an, als der Krieg in der Ukraine losging und wir einfach zeigen wollten, dass es auch eine andere Haltung, eine andere Position gibt hier von Menschen in der Region als die der Kriegstüchtigkeit, der Waffenlieferungen, der Aufrüstung. Und jetzt stehen wir also dort schon. Am kommenden Mittwoch ist es die 193. Ulmer Friedensmahnwache. Wow. Woche für Woche. Wir haben Weihnachten mal ausgelassen und wir haben Silvester ausgelassen. Aber wir gehen durch die Ferien und wir gehen durch Regen und durch 30 Grad. Wir sind eine Gruppe und wir sind einfach überzeugt davon, dass wir nur mit Diplomatie und mit Verhandlungen zu einem Frieden kommen können. Und alles andere einfach nicht die Wirkung hat, um einen langfristigen Frieden zu sichern. Deswegen stehen wir da. Manchmal werden wir gefragt, warum steht ihr denn? Glaubt ihr denn, dass das was bringt? Oder? Und dann sagen wir, ja, wir sind wenigstens sichtbar. Wir zeigen unsere Position und wir stärken uns natürlich auch gegenseitig in unserer Position. Ja, gerade hatte ich noch einen Gedanken, jetzt ist er mir leider abhanden gekommen. Vielleicht kommt es noch. Dann kann ich noch die nächste Veranstaltung auch in der ersten Woche der Friedenswochen vorstellen. Das ist am Denkmal. Wir wollen jedes Jahr, wir wollen es jetzt so anregen, dass wir einfach dieses Denkmal auch in das Bewusstsein der Ulmer Bevölkerung holen. Das steht ja etwas außerhalb von Ulm im Lehrer Tal. Ein bisschen da in der Ecke und es ist nicht im Bewusstsein und wir wollen es wieder ins Bewusstsein mehr holen. Und da wird am Freitag um 16 Uhr eine Gedenkveranstaltung sein für die Deserteure damals im Zweiten Weltkrieg und aber auch den Blick nach heute. Welche Bedeutung hat die Desertion heute für unsere Soldaten in den Kriegsregionen? Wir haben zwei Menschen, den Rainer Braun wird kommen und er wird was über die Erinnerungsarbeit für die Deserteure im Zweiten Weltkrieg sprechen. Rainer Braun, ich werde noch mal was gleich zu ihm sagen. Er kommt nämlich am Samstag, ist er noch mal aktiv, wird also was über die Erinnerungskultur sprechen. Und dann kommt noch Jürgen Menzel. Jürgen Menzel kommt aus Aalen, gar nicht so weit her. Und er versucht, junge Menschen aus Russland und aus der Ukraine, die den Militärdienst verweigern oder die desertieren, zu unterstützen, im besten Fall sie nach Deutschland zu holen. Und er wird über seine Arbeit sprechen. Also er macht diese ganze aktuelle Geschichte. Was bedeutet Desertion für heute und auch, was bedeutet es für ihn? Er wird auch ziemlich, er wird frisch von einer Gerichtsverhandlung kommen, weil er eben diese Arbeit tut, weil man ihm Schleusertätigkeit vorwirft. Musik wird es auch geben. Susanne Klim und Barbara Sauter, beide spielen Querflöte, die werden das musikalisch umrahmen. Wir haben ganz viele Unterstützer, die diese Veranstaltung unterstützen. Also wir sind, haben ein gutes Polster an Unterstützer für unsere Denkmalveranstaltung. Freitag, 4.9., 16 Uhr.
Und Eva, lass mich das gerade noch mal ergänzen, weil du gesagt hast, Erinnerungskultur, dass das mittlerweile unter dem Stichwort auch Deserteur-Erinnerungskultur benannt wird, ist alles andere als selbstverständlich. Wir haben Jahre, wir haben Jahrzehnte lang heiße Debatten, heiße Diskussionen geführt um das Thema Desertion, weil ganz, ganz viele Menschen das immer wieder denunziert haben oder mit Stichwort, ja, die haben das Vaterland im Stich gelassen, die haben ihren Eid verletzt. Menschen, die Waffen weggeworfen haben, die all diesen Völkermorden nicht mehr zusehen wollten und dafür nicht wenig auch mit dem Leben bezahlt haben. Ich muss ja noch mal sagen, das Deserteurdenkmal steht an dem Ort im Lehrertal, an dem auch Erschießungen stattfanden von Deserteuren hier in Ulm. Und wie gesagt, dass wir mittlerweile tatsächlich das stehen haben, wenn auch etwas außerhalb, aber an historisch, makaber historischem Ort. Auch das ist eine Form von Kultur, wenn man so, die sich mit Unkultur in jeder Hinsicht auseinandersetzt. Also wie gesagt, eines der heißesten Themen auch in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und von daher denke ich, es gibt kaum einen besseren Ort als Friedenswochen tatsächlich auf irgendeine Art und Weise dort auch präsent zu haben.
Mhm. Punkt. Wir haben auch eine Stolperstein-Führung und auch dieses Jahr wird die Stolperstein-Führung am Arresthaus beginnen, ja, wo 6 Stolpersteine für 6 Deserteure des Zweiten Weltkriegs liegen. Wir werden dort anfangen und die Geschichte von diesen 6 Menschen erfahren und dann eben unsere andere Runde machen an unserer Stolpersteinführung, die auch hier im Heft drinstehen wird und wo wir dann die Stolpersteine anschauen in Ulm. Ja, das war...
Ja, alle guten Dinge sind 3.
Ja, ich wollte noch was sagen zu dieser Veranstaltung am Samstag im DGB-Haus, wo auch der Rainer Braun, der schon am Freitag vor dem Denkmal was sagen wird, einen Vortrag hält zur Lage der Friedensbewegung angesichts von Konfrontation, Feindbild und Kriegen. Und wir haben auf der einen Seite also diesen Vortrag, der wird um 13.30 Uhr wahrscheinlich, der findet statt um 13.30 Uhr. Aber gleichzeitig soll auch im DGB-Haus es ein Raum sein, wo sich Initiativen vorstellen können, wo wir uns austauschen können über unsere Arbeit, jeder an seinem Ort. Und wo wir dann auch wahrscheinlich ein bisschen Kaffee trinken und einen kleinen Imbiss haben. Also so ein Treffen für alle, die sich interessieren und Informationen suchen, wo könnte ich mich vielleicht engagieren? Was könnte ich denn tun?
Wunderbar. Ich leite wieder über zur nächsten Musik, nämlich Blowing in the Wind. Ja, das war Blowing in the Wind. Willkommen bei der August-Sendung von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Wir haben heute als Thema das Programm der Ulmer Friedenswochen und die Ulmer Friedenswochen werden durch den gesamten September gehen. Und ein ganz zentrales Element wird auch sein, eine Ausstellung in der Ulmer Volkshochschule mit dem Titel Gesichter des Friedens, eine Ausstellung von Propies. Eva, magst du was dazu erzählen?
Ja, ich erzähle sehr gerne was über diese Ausstellung, weil ich mich total gefreut habe, dass das so gut geklappt hat, dass wir diese Ausstellung nach Ulm bekommen. Und ich habe mich auch so sehr gefreut darüber, dass es geklappt hat, dass wir sie in der VH zeigen können. Dass wir die Volkshochschule mit als Unterstützer haben bei dieser Ausstellung. Es ist eine Ausstellung von Propies, vielleicht kennen manche noch eher Forum Ziviler Friedensdienst. Das war früher der Name, dann haben sie sich verändert und haben sich jetzt Propies genannt. Propies selber ist ein gemeinnütziger Verein, der sitzt in Köln. Und sein großes Ziel ist die zivile Konfliktbearbeitung. Also sie schicken Fachkräfte in Krisengebiete, um dort vor Ort zu gucken, wie können wir unterstützen, wie können wir Kommunikation herstellen, wie können wir Konflikte gewaltfrei und konstruktiv angehen. Das ist so das ganz große Ziel von Propies, also immer der Dialog zwischen den Konfliktparteien zu fördern. Was macht Propies noch? Sie sind also in den Kriegs- und in den Krisengebieten unterwegs und sie machen jetzt in der jüngeren Geschichte auch sehr viel Friedensarbeit innerhalb von Deutschland. Also sie gehen in Schulen und man kann sie also auch rufen und sie machen Friedensläufe, um auch die Jugend zu erreichen mit ihrer Arbeit. Also sie gehen in Krisengebiete, sie gehen in Kriegsgebiete und über diese Menschen gibt es jetzt eine Ausstellung. Es sind 12 Menschen, die in ganz unterschiedlichen Ländern unterwegs waren, auf ganz unterschiedliche Art und Weise dort Friedensarbeit gemacht haben. Und davon erzählen sie. Die Ausstellung hat große Plakate, da sind die Porträts drauf von diesen Menschen. Und man kann die Geschichte dahinter lesen, was sie in den jeweiligen Ländern gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Diese Ausstellung begeht vom 11.09. bis zum 2.10. Also man hat gute 3 Wochen Zeit, um in der VH sich diese Ausstellung anzuschauen. Am 11.09. ist der Beginn, da machen wir eine Vernissage um 17 Uhr in der Volkshochschule. Herzliche Einladung. Also das wird sicher ganz spannend. Wir haben auch das Glück, dass 2 von den Porträtierten zu uns kommen, die dann sogar selber ihre Geschichte erzählen können. Und diese Veranstaltung, die wird sein relativ am Ende der Friedenswochen, am 25.09., auch in der Volkshochschule, an einem Freitag um 19 Uhr unter dem Titel Begegnung Dialog. Es werden kommen die Anna aus Russland und die Julia aus der Ukraine. Die beiden Frauen leben in Berlin und sie machen zusammen Theaterarbeit. Sie versuchen über das Medium des Impro-Theaters die Menschen zu erreichen. Und es geht nicht darum, die Raketen zu zählen, die vielleicht von Russland auf die Ukraine gehen und von der Ukraine nach Russland, sondern es geht darum, russische und ukrainische Menschen zusammenzubringen, wieder in den Dialog zu bringen und aufzuzeigen, ja, wir können doch zusammensitzen, wir haben die gleichen Sorgen, Wir wollen eigentlich keinen Krieg und wir sitzen zusammen und wir trinken jetzt ein Bier miteinander. Sagt sie so in ihrem Video, das wäre das schönste Ergebnis, wenn man am Ende der Veranstaltung zusammensitzt und ein Bier miteinander trinkt.
Ja, der Dialog ist einfach das Geheimnis des Friedens.
Auf alle Fälle. Und da arbeiten die 2 jungen Frauen dran und es ist sicher nicht immer einfach für die 2, als russische und ukrainische Frau hier ihre Arbeit zu tun. Anna und Julia.
Und im Dialog gehen wir jetzt mal von der Eva rüber zu Lothar. Und Lothar mit der Frage, was bewegt dich dieses Jahr in den Ulmer Friedenswochen konkret in den Veranstaltungen?
Ja, direkt anzuschließen an das, was Eva gerade gesagt hat. Also Stichwort nochmal Begegnung, Dialog. Das sagen wir ja immer gerne. In allen möglichen akademischen Zirkeln wird immer über Dialog und über Zusammenarbeit und mach doch die Hemmschwellen niedrig und. Aber das macht sich oft nicht von alleine. Und wir haben deshalb, das beschäftigt mich ganz stark, wie werden wir denn friedenstüchtig? Wie können wir denn Friedensfähigkeit tatsächlich nicht nur in abstrakt akademischen Veranstaltungen zelebrieren, sondern wie können wir sie denn buchstäblich erlernen? Dazu gibt es ein neues Buch, das jetzt vor nicht allzu langer Zeit, Stichwort neu, erschienen ist, von Fabian Scheidler, Dramaturg, Theaterdramaturg, Autor. Und er wird nach Ulm kommen und wird im Prinzip die zentralen Elemente dieses Buches, wie werden wir friedenstüchtig, wie können wir aufhören, unsere Feinde selbst zu schaffen, wird es genau hier thematisieren, damit wir das mal quasi in die praktische Ebene überführen können. Und auch da, Eva, noch mal ein Stückchen an dich anschließend mit der Ausstellung, mit dem, was Anna und Julia auch mit dem Stichwort, unter dem Stichwort Impro-Theater, es gibt ja nicht den Königsweg oder den Königinnenweg, es gibt ganz viele unterschiedliche Elemente, die wir uns aber aneignen müssen. Auch in dem Zusammenhang gibt es eine weitere Veranstaltung mit Heinz Klipper, der auch bei uns schon mal vor einigen Wochen hier im Radio gewesen ist, Pädagoge, der viel auch in der Lehrerinnen-Fortbildung gearbeitet hat und dessen zentrales Thema ist, Frieden vorbereiten, Gedankenstrich, aber wie? Und es geht darum, dieses Mantra der Kriegstüchtigkeit, der Kriegsertüchtigung, wirklich zentral nicht nur zu hinterfragen, allgemein zu hinterfragen, sondern zu wissen und zu erfahren und letztendlich dann auch daraus Schlüsse zu ziehen, wie können wir denn tatsächlich friedensfähig werden? Also auf welche Kriterien müssen wir denn achten? Was sind so zentrale Elemente? Da freue ich mich auch, dass es am 15. September hier, also mitten in den Friedenswochen, das sind so zwei, die nochmal im Prinzip, wenn man so will, auch im Kontext dessen, was Eva vorhin zu dieser Pro-Peace-Ausstellung gesagt hat, im Prinzip angesiedelt werden können. Und Reinhold, wenn du mich gefragt hast, was treibt denn dich um? Es treibt mich so vieles um. Eigentlich viel mehr, als so ein Leben hergibt von der Länge. Wir haben auch aufgegriffen, auch in dem Kontext, Leo Enzel kommt aus Oldenburg, also relativ weit weg in Niedersachsen, und der hat in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, ein Buch veröffentlicht, das mittlerweile 5 weitere Bücher ergeben könnte, nämlich ein Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit. Mit welchen Begriffen wird denn da gearbeitet? Also wirklich im Sinne eines Wörterbuchs. Wie wird denn da gearbeitet? Als ich mit ihm telefoniert habe, hat er gesagt, im Dezember, Januar war Redaktionsschluss für dieses Buch, das jetzt, gesagt, Anfang 2026 erschienen ist. Und er könnte mittlerweile 3 neue Bücher dazu publizieren, weil jeden Tag neue Begrifflichkeiten auf eine ganz andere Weise im Sinne der Kriegstüchtigkeit und der Kriegsertüchtigung gebraucht wird. Und ich finde es toll, Leo Enzel wird hier am 14. September nach Ulm kommen und wir werden im Weststadthaus dieses Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit kritisch vorstellen. Also auch das gehört so in diesen Gesamtkontext rein, sich mit all dem, was hier durch die Dörfer und Städte getrieben wird, rhetorisch, sich nochmal intensiv auseinanderzusetzen, das tatsächlich zum Diskurs offen zu machen und das tatsächlich auch in die öffentliche Auseinandersetzung zu bringen. Und wir müssen tatsächlich wissen, wie mit Sprache gearbeitet wird, wie mit Begriffen gearbeitet wird, wie im Prinzip mit Sprachhülsen gearbeitet wird, wie auch Sprachhülsen umdefiniert werden im eigenen Interesse. Und auch das finde ich, auch für uns intern übrigens, für eine ganz, ganz wichtige Geschichte, sich damit auseinanderzusetzen, das tatsächlich zu begreifen. Und auch zu inhalieren im wahrsten Sinne des Wortes, um es dann in die Praxis nach Möglichkeit zu überführen.
Oh, das ist ein schönes Stichwort, wie mit Sprache gearbeitet wird in den Friedenswochen. Denn ein schönes Kleinod mit Sprache und Musik ist ganz versteckt mitten in den Friedenswochen, auf das ich hinweisen möchte. Das ist ein Abend, der heißt Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten. Es wird stattfinden in der Petruskirche am 18.09. und ist ein literarisch-musikalisches Kleinod, das ich wirklich aufs Wärmste empfehlen kann. Und das ist eine wunderschöne Sache. Und ein musikalisches Kleinod oder Großod jetzt in der Mitte unserer Sendung wird jetzt darstellen Konstantin Wecker.
Weltenbrand, weil wir tatsächlich vor Weltenbrandsituationen hier im wahrsten Sinne des Wortes auch stehen, das auch politisch, gesellschaftlich stehen.
Zündet vom Welten.
Ja, das war Weltenbrand von Konstantin Wecker. Und wir sind mitten in der Sendung von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, mit dem Thema Programm der Ulmer Friedenswochen 2026. Und ein anderes zentrales Thema hier im Programm, das wir uns, mit dem wir uns beschäftigen, ist auch die Frage, was macht die Kirche mit dem Weltenbrand? Kirche und Frieden.
Genau. Also die evangelische Kirche in dem Fall hat im November letzten Jahres eine neue Denkschrift, also die Amtskirche, eine neue Denkschrift veröffentlicht. Der Titel dieser Denkschrift heißt Welt in Unordnung, gerechter Friede im Blick. Und diese Denkschrift, wie gesagt, der Amtskirche, ist der Versuch, tatsächlich Antworten zu finden, auch als evangelische Kirche Antworten zu finden auf das, was wir zurzeit als Weltenbrand, um bei dem Beispiel zu bleiben, als Weltenbrand nicht nur empfinden, sondern erleben müssen. Das hat eine ziemliche Revision bisheriger Positionen mit sich gebracht, der evangelischen Kirche, und ist von daher auch sehr schnell heftig in die Diskussion gekommen, also diese Denkschrift. Und es gab viele Kontroversen darum. Und gleichzeitig ist es ja nicht nur jetzt in dem Fall ist es die Denkschrift der evangelischen Kirche, aber auch die katholische Seite hat sich natürlich immer wieder auseinandergesetzt mit all diesen Themen. Und wir haben dann das aufgegriffen und denken, wie du gesagt hast, dass das Thema Kirche und Frieden, Kirche, Krieg und Frieden auch ein wesentliches ist, das in der öffentlichen Debatte seinen Platz finden muss. Und wir haben tatsächlich ziemlich für den Anfang der Friedenswochen, also jetzt am 7. September im Bürgerhaus Mitte, eine Gesprächsveranstaltung organisiert mit der evangelischen Seite. Ein ehemaliger, durchaus nicht unbekannter Pfarrer, der mittlerweile lange im Ruhestand ist, Michael Wiedmann. Wie gesagt, lange Zeit evangelischer Pfarrer hier in Ulm, ist der eine Gesprächspartner, und Paul Schobel, auch ein sehr bekannter von der katholischen Seite, hat die Betriebsseelsorge hier in Rottenburg mitbegründet, die katholische Betriebsseelsorge, also in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und die beiden werden über Positionen der evangelischen und der katholischen Kirche vor dem Hintergrund des Weltenbrandes heute. Welche Antworten muss man darauf finden? Ist die Antwort, die die EKD in ihrer Denkschrift gegeben hat, tatsächlich diejenige, die zentral ist? Oder gibt es da noch ganz andere Zugänge, ganz andere Diskussionen und ganz andere Positionen, die man diesbezüglich formulieren muss? Wie gesagt, das ist am 7. September im Bürgerhaus Mitte. Wenn ich gleich weitermachen kann,
ja, natürlich.
Bevor du mir die Frage nochmal stellst. Also das, wie gesagt, ich glaube, das Programm der Friedenswochen seit dem Wiederbeginn 2017 ist ja schon immer gekennzeichnet gewesen durch eine große Bandbreite unterschiedlicher Formate und nicht nur unterschiedlicher Veranstaltungen, sondern tatsächlich unterschiedlicher Zugänge zu dem Thema Frieden, kulturell, mit der Friedensmahnwache, mit knallharten politisch-gesellschaftlichen Kontroversen in Gestalt von Vorträgen und Diskussionen. Also es gibt eine große Bandbreite, die wir schon immer haben. Und das zeichnet auch dieses Programm wieder aus. Ich würde nochmal, oder wenn ich mal sage, knallhart politisch-gesellschaftliche Kontroversen und Diskussionen. Wir haben Andreas Zumach wieder eingeladen, der lange, lange Zeit in Genf als Korrespondent am Sitz unter anderem der Menschenrechtsorganisation der Vereinten Nationen gelebt und gearbeitet hat, für die Berliner Tageszeitung, die Taz, und für andere Zeitungen gearbeitet hat, mittlerweile in Berlin beheimatet. Und er wird hierher kommen am 17. September. Und das Thema, was liegt denn näher in der politischen Debatte? Der Nahe Osten oder nach der anderen Logik Westasien, diese Region brennt. Stichwort Iran, Stichwort Libanon, Stichwort Palästina, Stichwort Israel. Wir werden mit Andreas Zumach versuchen, das zu analysieren, die Hintergründe, was spielt sich da ab? Wie hat sich das Ganze zugetragen? Gibt es irgendwelche Perspektiven? Wer hat welche Interessen hinter dem Ganzen? Und wie stellt sich die deutsche Seite denn zu all dem? Die deutsche Bundesregierung, aber auch andere, die deutschen Medien etc. Da ist, glaube ich, kein besserer geeignet als Andreas Zumach, um dies aufzugreifen. Das ist ja auch von Anfang an, wir würden es auch gerne anders haben, dass sich diese Region nicht als so weltenbrandmäßig darstellt, aber es fordert jedes Mal wieder, und man denkt schon Jahr für Jahr, dramatischer kann es nicht kommen, und es kommt dann noch mal dramatischer. Also wenn ein US-Präsident gegenüber dem Iran formuliert, wir werden die iranische Zivilisation auslöschen. Das erinnert mich dann an den Vietnamkrieg, als gesagt wurde, wir werden Vietnam in die Steinzeit zurückbomben. Das ist genau diese identische Logik. Also wir sind im Prinzip immer und immer wieder damit konfrontiert, dass man um dieses Thema nicht herumkommt. Und wenn es wir nicht aufgreifen mit unterschiedlichen Veranstaltungen, wer greift es denn sonst auf? Das kann ich, glaube ich, so sagen. Und eine andere Veranstaltung, Eva, da würde ich nochmal gerne dich anspielen, ist auch eine alte Bekannte, im guten Sinne des Alt, eine traditionelle Bekannte, wichtige Bekannte, Freundin mittlerweile von uns, deutsch-israelische Künstlerin Nirit Sommerfeld, die mittlerweile in Chemnitz beheimatet ist und die hier in Ulm, nach Ulm kommt und ihren Erstlingsroman, der auch nicht nur ein schön geistiger Roman ist, sondern politisch-kulturelle Veranstaltung. Beduinenmilch hat sie den genannt, Eva.
Ja, genau. Sie hat das Buch Beduinenmilch geschrieben. Ich kann es nur empfehlen. Es ist ein sehr berührendes Buch und ich nehme mal an, sie wird das Ende nicht vorlesen, um die Spannung des Buches nicht zu nehmen. Aber sie wird aus ihrem Buch vorlesen und sie wird es machen im Aegis-Café. Und das Aegis-Café haben wir jetzt auch gewonnen. Es ist nochmal ein neuer Ort, wo jetzt auch Friedensveranstaltungen eben stattfinden können. Und sie wird sein am Dienstag, den 22. September um 19.30 Uhr im Aegis-Café und dort aus ihrem Buch Beduinenmilch vorlesen. Es ist sicher was auch Biografisches dabei. Sie lebte in Israel, sie lebt mittlerweile in Deutschland. Sie hat beides eben so kennengelernt und daraus ihr Buch gemacht, was einen doch sehr berühren kann und einfach eben auf diese ganz andere Art als Romanform diesen Konflikt noch mal näher bringt und auch wie das Leben dort ausschaut in Israel.
Ja, wir haben es geschafft, dass Nirit Sommerfeld Gast unserer nächsten Sendung sein wird. Auch am 22.09. vorher live hier als Studiogast.
Wir nutzen die Gelegenheit.
Genau.
Wunderbar.
Ja, und ich habe vorhin schon gesagt, die Friedenswochen sind Jahr für Jahr eigentlich eine wirklich besondere Mischung unterschiedlicher Formate, um es neudeutsch zu sagen, unterschiedlicher Performances, unterschiedlicher Zugänge. Und dazu gehört auch wiederum, kann man auch nicht sagen, das ist eine Kulturveranstaltung. Nein, es ist eine kulturpolitische, politisch-kulturelle Veranstaltung. Ein Konzert für die Menschenrechte im Ulmer Stadthaus am 12. September. Und wir werden in den Mittelpunkt rücken. Wir werden ihn wieder aufleben lassen, weil er lebt nicht mehr. Einen legendären chilenischen, südamerikanischen Sänger, Liedermacher, Viktor Jara. Jedes Land hat irgendwie seine Stimmen. Und das Chile, das mal stand für Gerechtigkeit, für das Greifen nach den Sternen einer anderen Weltordnung als einer imperialen Weltordnung, fand die Stimme nicht zuletzt in Viktor Jara, der, wie gesagt, seine Position auch als Liedermacher immer wieder politisch eingesetzt hat. Das hat ihm unterm Strich das Leben gekostet. Nachdem der Putsch in Chile im September 1973 stattfand, die Militärs zugeschlagen haben, einer der ersten, die verhaftet worden sind, war Viktor Jara. Er wurde dann ins Konzentrationslager des Nationalstadions, das Nationalstadion als Konzentrationslager, makaberer geht's auch nicht mehr, wurde dorthin verschleppt und brutalst, bestialisch von den Militärs ermordet. Er hat den Putsch nicht lange überlebt und man hat versucht, ihn damit auszulöschen, seine Stimme auszulöschen. Und es ist nicht gelungen unterm Strich, das ist uns wichtig. Es ist nicht das Ende der Menschenrechte gewesen. Nein, wir werden ein Konzert in Erinnerung an Viktor Jara hier im Stadthaus offerieren, vorstellen. Und das finde ich auch eine ganz, ganz besondere Veranstaltung. Wie gesagt, immer unter dem Aspekt so unterschiedlicher Elemente, unterschiedlicher Zugänge zu dem Thema Frieden. Oder ich könnte auch sagen zu dem Thema Krieg und Frieden. Viktor Jara hat ein berühmtes Lied unter anderem geschrieben vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges, der damals tobte. Und das heißt, das Recht auf ein Leben in Frieden. Und El Derecho de Vivir en Paz, also das Recht auf ein Leben in Frieden. Und das könnte man über uns, unsere ganzen, glaube ich, Veranstaltungen, über diese Zugänge der Friedenswochen stellen. Tatsächlich immer wieder auch daran zu erinnern, dass es ein Recht gibt. Nicht nur ein, ach, es wäre ja schön, wenn, sondern tatsächlich ein Recht auf ein Leben in friedlichen Zuständen, so schwierig das ist und so schwer man sich heute vor dem Hintergrund des Weltenbrandes das vorstellen kann oder des erneuten Weltenbrandes. Aber das ist im Prinzip genau die Vision, um die es geht. Und da werden wir auch nicht locker lassen, sondern werden beharrlich dranbleiben. Und Eva, was ich bei dir noch mal ganz gerne zu Gehör bringen möchte, hier über unsere hoffentlich Zuhörerinnen und Zuhörer, im Heigeleshof gibt es auch eine Street-Art-Geschichte. Mural nennt sich das dann neudeutsch. Und wir haben im Programmheft das auch abgedruckt, weil oft überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird, dass das im Heigeleshof tatsächlich ist. Vielleicht kannst du einfach dich noch dazu ein paar Takte sagen.
Ja, das ist auch, wenn ihr dann das Programm irgendwann in den Händen haltet, dann werdet ihr sehen auf der Seite 5 ein schönes Straßenbild, ein Mural von einer jungen Street-Art-Künstlerin aus München. Sie hat auch einen Text zu ihrem Bild geschrieben und es ist einfach schön, dass es durch das Programmheft dieses Bild nochmal ins Bewusstsein gerückt wird. Es hängt da oder es wurde dort so versteckt am Heigeleshof gemalt. Und wenn ich mit Leuten spreche, dann sagen die mir, wo soll das sein? Ja gut, geht hin, schaut euch das an. Heigeleshof hängt es, da kann man es sich im Original anschauen. Es lohnt sich, es hat einen Ulmer Bezug. Es ist das Ulmer Münster, es ist das Standtaler Mädchen, was mit seinem Rock wahrscheinlich die Raketen auffängt. Also es ist ein sehr beeindruckendes Wandbild.
Oh, Stichwort Programmheft. Das muss auch einfach gesagt werden. Das Programmheft dieses Jahr ist einfach wunderschön geworden. Das ist, die waren zwar immer schön, aber es ist noch schöner als denn je. Es lohnt sich, danach Ausschau zu halten. Die Programmhefte liegen jetzt überall auf oder sollten jetzt so langsam überall aufliegen. Und wer es nicht schafft, da reinzuschauen, es gibt auch die Website von der Ulmer Friedenswochen über www.friedensbewegung-ulm.de findet ihr die Unterseite von den Friedenswochen und alle Veranstaltungen sind dort aufgeführt. Wir werden es heute sowieso nicht schaffen, noch mehr Veranstaltungen oder von noch mehr Veranstaltungen zu erzählen. Wir sind übervoll und haben nur einen Bruchteil davon geschafft. Aber es ist wunderbar und es lohnt sich, nach den Programmheften Ausschau zu halten. Und eine organisatorische Bitte an alle Veranstalter und alle, die auch mithelfen wollen, die Friedenswochen noch bekannter zu machen. Es liegen noch etwa 1000 Programmhefte, vielleicht auch weniger, noch im DGB-Haus. die können noch verteilt werden, die sollten noch verteilt werden, sie sollten noch unter die Leute kommen. Zu den normalen Geschäftszeiten im DGB kann man dort die abholen, auch Plakate kann man abholen und kann sie noch verteilen. Das ist meine große Bitte. Bitte helft alle mit. Es lohnt sich, diese Programmhefte unter die Leute zu bringen. Es ist einfach wunderbar. Und damit gleite ich jetzt schon so langsam zu Ende an Eva und an Lothar. Die Bitte, sagt einfach noch eure letzten Worte für diese Sendung, bevor wir zum Schluss kommen. Eva.
Na, Kollegin.
Ja, ich wünsche mir einfach, dass ganz viele Menschen zu diesen Veranstaltungen kommen, dass wir ganz viel auch ins Gespräch miteinander kommen, auch wohl kontrovers, das darf alles sein. Und das fände ich einfach ganz toll, wenn wir das hinbekommen.
Ja, mein Schlusswort ist quasi die Musik. Der letzte Musiktitel, den wir zumindest noch anspielen können, ist von einer bolivianischen Gruppe Los Calcas und heißt Por un Mundo Nuevo, für eine neue Welt. Damit, besser, glaube ich, kann man es gar nicht formulieren.
Damit verabschiede ich mich und uns an alle unsere Hörer. Das war die August-Sendung der Ulmer, von dem Ulmer Friedensradio.
Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.
Sendung verpasst, Ulmer Friedenspodcast und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio